Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz der sehr wichtigen europaweit bewegenden Ereignisse. Und da bin ich eines der ersten Opfer geworden, denn wir haben beschlossen, dass wir den Vortrag etwas kürzen, damit nachher noch etwas Zeit bleibt für die sehr angenehmen Seiten des Lebens. Und dafür ist ja auch schon vorgesorgt worden. Ja, meine Damen und Herren, deswegen gehe ich gleich mal in medias res und sage Ihnen, ich wollte doch etwas über Religionen und Umweltschutz sagen, insbesondere über die Nachhaltigkeit, was Religionen im Umweltschutz, wir würden also als Muslime sagen, Bewahrung der Schöpfung bewirken. Dann spreche ich natürlich über Islam und die Bewahrung der Schöpfung. Ich werde dann in wenigen Sätzen über mikroökonomische und makroökonomische Auswirkungen dieser Theorie sprechen. Was ich nicht machen möchte, ist eine Systemkritik, denn in der Umweltdiskussion spielt die Systemkritik immer eine große Rolle. In den 70er Jahren war es insbesondere die Kapitalismuskritik. Darauf lasse ich mich hier nicht ein. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Man kann nicht die Wirklichkeit eines Systems hier mit der Theorie eines anderen Systems vergleichen. Das wäre unredlich. Und wenn wir es so weiterführen, diese Systemkritik im Umweltschutz, auch von islamischer Seite her oder besonders von islamischer Seite her, dann verschieben wir die Probleme von jetzt immer auf eine Utopie, auf eine ferne Zukunft. Und das bringt uns nicht weiter. Ich bin ein pragmatischer Mensch und würde dann also gleich anfangen und manche unter Ihnen vielleicht sogar provozieren, wenn ich sage, Religionen spielen besonders im Umweltschutz eine bedeutende Rolle, wenn nicht gar die nachhaltigste. Meine These hier. Als herausragendstes Kriterium für die Bedeutung der Religion im Umweltschutz stelle ich nämlich die Nachhaltigkeit heraus, die ja sehr wichtig ist, denn die Agenda 21, die man in Rio damals 92, glaube ich, beschlossen hatte, wird ja nun umgesetzt oder ist umgesetzt worden in eine lokale Agenda 21. Und werden wir selbst plötzlich Akteure in dieser großen Agenda 21. Und es ist an der Zeit, ich meine, wir müssen jetzt die Herzen der Menschen für den Umweltschutz gewinnen, denn darin liegt, wenn wir das geschafft haben, als Auswirkung die größte Nachhaltigkeit. In diesem Zusammenhang, was also Religion und Umweltschutz anbetrifft, zitiere ich auch gerne Peter Koslowski, der Ihnen sicher noch bekannt ist als einer, der in den 70er, 80er Jahren immer über Kultur und Wirtschaft und so weiter geschrieben und Religion in dem Zusammenhang geschrieben hat und der sogar meint, also eine moderne Gesellschaft ist ohne Religion gar nicht vorstellbar. Das ist jetzt provozierend sicher für Sie. Ich könnte Ihnen das vielleicht ein bisschen besser näher erläutern, aber verschieben wir das auf später beziehungsweise auf meine Veröffentlichung, wenn das mal erscheinen sollte. Und was uns nun angeht dabei, würde ich etwas modifizieren, was Koslowski da geschrieben hat. Dort, wo Religion fehlt, wird die religiöse Innenlenkung, durch Religion wird man innen gelenkt, vom Herzen aus, bei den Individuen durch staatlich erzwungene Kultur und damit Außenlenkung ersetzt. Mit anderen Worten, wenn die Innenlenkung des Einzelnen zum ökologisch konformen Verhalten nicht vorhanden ist, also wenn die Menschen aus innerstem Antrieb sich nicht umweltkonform verhalten, muss der Staat mit Gesetzen nachhelfen. Emissionsschutzgesetze und Abfallwirtschaftsgesetze und Verordnungen müssen dann eben nachhelfen. Religionen bieten besonders im ökologischen Bereich aber den stärksten und, wie ich meine, sogar den nachhaltigsten Antrieb und die nachhaltigsten Erfolge. Wenn es also nicht nur um einen ökologischen Reparaturbetrieb gehen soll, wenn es um Nachhaltigkeit eines ökologischen Verhaltens gehen soll, dann wirkt und motiviert die metaphysische Begründung der Religion nachhaltiger zu gutem Handeln als staatliche Gesetze oder auch irgendwelche Katastrophenmeldungen, die die Menschen aufschrecken und zum besseren Handeln anregen. Nun, die Religionen, und da ganz besonders, also im Islam, stellt den Menschen in einen unendlich großen und komplexen Sinnzusammenhang, nein, nicht nur einen Zusammenhang, sondern auch in einen Sinnzusammenhang, der ist ja wichtig, die Sinnbegründung, heute die große Frage ja überhaupt. Das heißt, einen großen Sinnzusammenhang mit der Natur, ich würde sagen Schöpfung. Sie sind ganzheitlich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Religionen alle. Wenn die Religionsgemeinschaften ihre spirituellen Werte in die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale, um also bei den Stichworten der Agenda 21 zu bleiben, einbringen, stärken sie auch im Sinne der dezentralen Umweltpolitik das gesamtgesellschaftliche Anliegen des ökologischen Verhaltens. Religiosität schafft starke Verbindlichkeiten bei der Absicht, wir im Islam sagt man Niyya, das ist ein Terminus technicus, die Absicht, also sehr wichtiges in unserer Religion, bei der Absicht und im verantwortungsvollen, wertebezogenen Handeln, die ihren Ausdruck in Lebensweisen findet. Das Wort Lebensweise, meine Damen und Herren, gibt mir nun das Stichwort für Religion, Religiosität und das Verhalten des Einzelnen. So komme ich dann vom Allgemeinen zum Besonderen, dem Islam nämlich. Und wie man dort nun die Bewahrung der Schöpfung angeht und worin nun die Nachhaltigkeit liegt. Lebensweise zu diesem Stichwort ist zu sagen, der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern ist auch eine Lebensweise. Alle Religionen haben diese Lebensweise. Sie ist besonders sichtbar und ausdrücklich ausgedrückt, nicht wahr, im Islam. Diese Lebensweise ist etwas, die uns auch hilft in der Bewahrung der Schöpfung. Das kann ich hier nur so in einem Wort sagen, klingt ein bisschen banal, aber warten wir ab, vielleicht kann ich das doch noch verständlich machen. Also Grundlagen islamischer Nachhaltigkeit und zwei Beispiele dafür möchte ich auch geben. Der Islam bei der Begründung erfasst den ganzen Menschen nämlich in allen seinen Lebensbereichen. Islam ist bewusstes Leben mit Gott. In seiner persönlichen, also individuellen Verantwortlichkeit und in seiner direkten Gottesbeziehung sowie in seiner ganzheitlichen Auffassung von Gott und Welt und in der Verpflichtung zu seinem intimen Glaubensbereich. Das sind die Glaubensartikel des Islam, davon gibt es 6. Und die verpflichtende Tat, das sind die 5 Säulen des Islam als tätiges Erkenntnis, ist Islam eine Lebensweise. Also Es ist nicht nur so, dass wir sagen, das ist ein Glaube, wir glauben dies und das, sondern verpflichtend ist nicht nur das, was wir da glauben, sondern das, was wir tun. Und das, was in diesen fünf Säulen des Islam da uns vorliegt. Die ganzheitliche Auffassung von der absoluten Unteilbarkeit Gottes und der Unteilbarkeit der islamischen Gemeinschaft, der Unteilbarkeit von Glaube und Tat, Religion und Welt, also auch von Religion und Politik, ist in der Lehre von der Einheit Gottes verbindende Wahrheit für alle Muslime. Diese Lehre von der Einheit Gottes, der Einheit von Welt und Mensch und so weiter, heißt auf Arabisch Tauhid, ist der Terminus Technicus dabei, spielt eine große Rolle in der Weltsicht und in dem, was der Einzelne nun in dieser Welt für Verpflichtungen hat. Im weitesten Sinne bedeutet Tauhid, um mit Tillmann Nagel einmal zu sprechen, sonst nicht. Im weitesten Sinne bedeutet Tauhid die Einsheit des Seins. Ich füge hinzu, über dem natürlich Gott steht. Damit ist der holistische Ansatz des Islam hinreichend beschrieben. Es ist ein Anliegen ja auch der grünen Bewegung, die sagt, der holistische Ansatz ist der Ansatz, in dem wir uns am besten einbringen können. Nun ist noch zu sagen, dass der Islam eine quellenbezogene Lehre ist. Eine quellenbezogene Lehre, das heißt, wir haben einen authentischen Koran und wir haben die Sunna, also die Überlieferung dessen, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, getan, kommentiert oder auch unterlassen hat. Und nun fragen wir uns, was lehren diese islamischen Quellen nun zunächst einmal über die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung und was geben die Quellen den Muslimen damit mit auf den Weg? Die Schöpfung besitzt ein Eigenrecht. Der Koran belegt dieses Recht in unzähligen Aussagen als das Recht auf ihre relative Unversehrtheit durch den Menschen, dem die Schöpfung zum Nießbrauch und auf beschränkte Zeit überlassen wurde. Ja, mit anderen Worten, Nießbrauch, das ist das, man bekommt ein Gut, man bekommt ein Land oder ein Unternehmen, auf Zeit, Allah kann es geben oder nehmen, ich kenne das auch ja im Christentum, aber er darf dieses Gut, was ihm da zum Nießbrauch überlassen ist, nicht in seiner Substanz ändern. Ich kann darauf nicht näher eingehen, aber Ihre Fantasie wird Ihnen da schon weiterhelfen und Sie werden verstehen, wie wichtig das ist, das Nießbrauch auf beschränkte Zeit, Nießbrauchrecht auf bestimmte Zeit. Das Recht der Schöpfung impliziert damit auch den Anspruch auf Nichtschädigung und die Aufforderung zur Minimierung externer Effekte, um jetzt mit den Umweltökonomen zu sprechen. Das Recht der Schöpfung erstreckt sich darüber hinaus auch auf ihre Schönheit. Diese Schönheit ist von besonders hohem Stellenwert im Islam. Die Verse des Koran, man nennt sie Ayat. Ayat sind die Zeichen Gottes, sagt man. Also die Verse des Koran, Zeichen Gottes. Die Verse des Korans nennt und bezeichnet in unzähligen Nennungen die sichtbare Natur und die Naturphänomene als Symbole und also Zeichen Gottes für den vernunftbegabten Menschen. Der Koran appelliert ja immer auch an die Vernunft. Der Koran sagt da, in der Erschaffung der Himmel und Erde liegen Zeichen für Leute, die Verstand haben. Zitat Ende. Deswegen werden Koran und Schöpfung auch als Zwillingsmanifestation Gottes angesehen. Beides, so ein ganz berühmter Autor Charles Eaton in seinem Buch Der Islam und die Bestimmung des Menschen, sind Mitteilungen an die Menschen von Gott. Über den ganzen Text des Koran verstreut sind, so auch der englische Wissenschaftler Ruthven, lyrische Passagen zu finden, die der Erscheinung göttlicher Herrlichkeit in der Natur feiern. Der japanische Koranwissenschaftler Isuzu nennt den Koran sogar einen Hymnus zu Ehren der göttlichen Schöpfung. Der Koran lehrt denn auch mit gleicher Betonung, die Schöpfung sowohl in ihrer harmonischen Ordnung zu erkennen, eine harmonische Ordnung, als auch als Offenbarung der göttlichen Schönheit. Nun, der Mensch da drin nimmt innerhalb der Schöpfung eine Sonderstellung ein. Er ist von Gott zum Statthalter, Khalifa, daher kommt das Kalif, zum Statthalter auf Erden auserwählt. Übrigens auch im Bewusstsein, dass der Mensch zum Unheil stiften und Blutvergießen neigt. Doch Gott, so berichtet der Koran weiter, weiß vieles, was ihr nicht wisst. Als Gott nämlich den Menschen als den Statthalter eingesetzt haben, haben sich die Engel und alle anderen beschwert und haben gesagt, wie kannst du nur den Menschen als Statthalter nehmen, von dem wir doch wissen, dass er Blut vergießt, Unheil auf Erden anrichtet und so weiter. Allah sagt, ich weiß, was ihr nicht wisst. Damit müssen wir uns zufrieden geben. Die Erde wurde nun dem Menschen als Zeichen der Gnade, als Aufenthaltsort gegeben. Niesbrauch hat mir jetzt schon gesagt. Und Gott hat dem Menschen treuhänderisch ein Niesbrauchrecht an der belebten und unbelebten Natur erlaubt, deren Substanz er nicht schmälern darf. Ich muss das immer wieder betonen, denn das sind ja Gedanken, die gerade die ökologische Bewegung auch hier promoviert hat. Und er darf für deren Bestand und für deren Bestand ist er in seinem Handeln verantwortlich. Denn ein jeder haftet für das, was er in seinem irdischen Leben begangen hat. Zitat Koran. Die hohe Stellung des Menschen als Statthalter Gottes ist nämlich an strenge Auflagen und Pflichten gebunden und ist ausdrücklich kein Freibrief für die Ausbeutung der Schöpfung. Der Mensch ist von Gott großzügig mit geistigen Gaben, materiellen Gütern und mit weitgehenden Rechten ausgestattet, was als barmherziger Gnadenbeweis Gottes dankbar und demütig anerkannt werden sollte. Die Statthalterschaft ist damit ebenfalls ein barmherziger Gnadenerweis. Und obwohl Gott den Menschen die natürlichen Ressourcen in überreicher Fülle zur Verfügung gestellt hat, ist der Mensch zu maßvollem Handeln aufgefordert. Die Fülle der Gaben Gottes ist dann auch eine Versuchung für den Menschen. Deswegen mahnt Gott im Koran die Völker in dem Gleichnis von der Stadt vor der Vermessenheit und Maßlosigkeit. Sie können das nachlesen in der Sure 39, 53, die meist im Zusammenhang mit Unglauben genannt wird. Das heißt also, Maßlosigkeit, Vermessenheit wird immer im Koran im Zusammenhang mit Unglauben genannt. Maß halten ist eine islamische Tugend. Verschwendung, das Wort Israf als Terminus segnen, Verschwendung ist Versündigung. Habt da drei Ausrufungszeichen noch hintergemacht. Nicht von ungefähr passen die islamischen Wirtschaftsgrundsätze in das umweltethische Regelwerk der islamischen Lehre. Aufgrund der engen Verflechtung von Glaube und Tat, Religion und Welt als Leben mit Gott, ist auch das Wirtschaften eine Art Dienst an Gott. Die Motivation auch für den Umweltschutz, also Bewahrung der Schöpfung, wäre dann für den Muslim eine im höchsten Sinne spirituell-existenzielle Aufgabe. Die Wirtschaftsgrundsätze bzw. die andere Art zu wirtschaften und zu leben entspringen auch den gleichen Quellen und Motivationen. Und da werde ich jetzt etwas sagen, was Sie zunächst auch etwas überraschen wird, und Sie fragen, was hat es mit zu tun, wenn wir also am Beispiel in der Ökonomie nun über das Zinsverbot reden. Das hat auch etwas zu tun mit der Bewahrung der Schöpfung, allerdings indirekt. Das Zinsverbot hat im Rahmen der islamischen Geldordnung für die Aufgabe der Bewahrung der Schöpfe nämlich eine zusätzliche Bedeutung, so wollen wir es mal sagen. Die Überlegungen Hans Christoph Binswangers, der Ihnen sicher in der ökologischen Bewegung ein Begriff ist, über die Rolle des Geldes und der Geldschöpfung im Zusammenhang mit dem Raubbau an der Natur bzw. der Mehrbeanspruchung und dem Mehrverbrauch von Natur findet damit in der islamischen Lehre vom Zinsverbot ihre Entsprechung. Hier haben wir also mal ein Bindeglied, nicht wahr, zur modernen ökologischen Wirtschaftstheorie. Zinsverbot, Bewahrung der Schöpfung, geht es im weitesten Sinne um den Umgang mit der Zeit und die Grundfrage nach der Herrschaft über die Zeit. Und es geht darum, wem die Zeit gehört. Über den Umgang mit der Zeit wird natürlich hier wenig gesprochen, genauso wenig, wie man eben von einem Zinsverbot heute noch redet im Zusammenhang mit der Bewahrung der Schöpfung. Wir sagen, die Zeit ist bei Gott. Die Zeit kann deswegen nicht von einem oder einer Gruppe von Menschen besessen oder verliehen werden. Die Zeit ist also ökonomisch gesehen ein sogenanntes öffentliches Gut. Und nur so wird das Zinsverbot des Islam von der Mehrheit, ich muss das hier noch sagen, der Muslime als absolutes Verbot verstanden, in dem jede Art von Geschäften, bei der ein Gewinn ohne Gegenleistung entsteht, bei dem beispielsweise nur die Zeit arbeitet und nicht die Arbeit Gewinn bringt, verstößt gegen ein islamisches Gesetz, gegen das in seiner Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und besonders Umwelt mehrdimensional wirkende Zinsverbot oder Wucherverbot. Eigentlich ist das nur ein Teilgebiet des Wucherverbots. Wir müssen uns hier beschränken. So, also die Zeit darf demnach auch nicht zu Geld gemacht werden, mit der Konsequenz, dass es keinen sich von der Produktionsebene loslösenden Geldkapitalmarkt geben kann. Das ist so. Jetzt habe ich natürlich wieder viel gestrichen hier drin, weil ich auf diesen Zusammenhang nicht näher eingehen kann, um Ihnen das vielleicht verständlicher zu machen. Aber doch will ich mal sagen, so wie das lineare Zeitempfindung, das immer mit der Subjektivität und Ich-Stabilisierung bzw. Individualismus verbunden ist, sich im 14. Jahrhundert in Europa von seinem Objekt unabhängig gemacht hat und zu einer eigenen Macht wurde, hat sich folgerichtig in unserer Zeit auch die auf dem säkularisierten Zeitverständnis beruhenden Geldordnung vom Menschen gelöst und ist zu einer autonomen, vom Menschen nicht mehr zu beherrschenden Macht geworden. Wir sagen immer, Geld regiert die Welt. Und es ist genau dieses System, das uns zu immer an mehr antreibt. Und da würde ich Ihnen doch empfehlen, sich mal die Bücher von Binswanger mal anzusehen. Das gibt doch eine Einsicht in diesen Zusammenhang von Geld, Geldwirtschaft und Bewahrung bzw. Ausbeutung von Natur gekommen ist. Das Fatale daran ist, dass dadurch, nämlich durch diese Art von Geldbildung, der Mensch in den Sog der Konsumgesellschaft geraten ist. Es muss immer mehr gemacht werden, immer Wachstum. Das System dieser Konsumgesellschaft ist der Kern der Probleme, die wir mit der sogenannten Umwelt haben, wie beispielsweise auf dem Gebiet des Ressourcenverbrauchs, des Abfalls, der Massentierhaltung und so weiter und so weiter. Sicherlich, dieses System kann man im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft zähmen. Aber wie schwer das fällt, zeigt heute das Ringen um das Soziale in unserer sozialen Marktwirtschaft. Wie schwer ist es in der Tat, hier in diesem System die Umwelt in den Griff zu bekommen. Entschuldigen Sie, wenn ich das hier so platt sage. Was nun die Konsumgesellschaft im Besonderen anbetrifft, so sollten nun die Muslime durch ihr Verhalten, und wir haben ja jetzt schon gehört, nicht wahr, was alles da gefordert ist, ein besseres Beispiel geben. Aber, und das muss man auch zugeben, daran hapert es schon. Grundsätzlich kann erwartet werden, dass die Muslime im Umweltschutz aus metaphysischem Antrieb und aus Respekt vor der wunderbaren Schöpfung handeln, die ihnen ja zum Nießbrauch und besonders auch zum Schutz und unter strengen Auflagen von Gott auf bestimmte Zeit anvertraut worden ist. Und im Koran steht, und stiftet nicht Verderben auf Erden, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ward, und rufet ihn, also Gott, an in Furcht und Verlangen. Siehe, Allahs Barmherzigkeit ist nahe denen, die Gutes tun. So ermahnt der Koran. Und im Verhältnis zu den Tieren spricht der Koran von Völkern, also Mitgeschöpfe. Kein Getier gibt es auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Schwingen fliegt, die nicht wären Völker gleich euch. Mitgeschöpfe, Völker gleich euch. Nichts haben wir in der Schrift übergangen, als dann werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Einer industriellen Ausbeutung der Tiere, also Massentierhaltung, nicht artgerechte Massentiertransporte und industrielle Schlachtverfahren und so weiter, steht also die Lehre des Islams von der Mitgeschöpflichkeit der Tiere im Wege. Unser großes Anliegen, so können wir mit Tieren nicht umgehen, diese industrielle Verwertung und der rücksichtslose Verbrauch und Verschwendung geradezu von Fleisch, dem haben wir dadurch etwas entgegenzusetzen. Weitere Motivationen und Bindungen an das Regelwerk des Islams, das die Lebensweise der Muslime prägt, sind die zahlreichen für die Muslime verpflichteten Beispiele des vorbildlichen Verhaltens unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, übrigens besonders auch den Tieren gegenüber. Es wäre also direkt mal schön, mal ein Seminar zu machen, zu sagen, der Prophet und die Tiere. Wäre sehr schön. Zusammenfassend kann man sagen, Umweltschutz, das heißt die Bewahrung der Schöpfung, ist für die Muslime keine säkulare Aufgabe. Umweltschutz, also die Bewahrung der Schöpfung, und eine ökologisch angepasste Lebensführung ist ein religiöses Anliegen. Was könnten wir folgern für die Wirtschaft? Es gibt ja heutzutage noch keine moderne islamische Wirtschaft, keine moderne islamische Gesellschaft, wenn man davon mal absieht, dass Malaysia da wohl ein herausragendes, gutes Beispiel ist. Sodass wir also sagen können, seht ihr, so funktioniert es nun. Das hat früher mal funktioniert, aber in der modernen Gesellschaft sind wir dran, daran zu arbeiten. Was kennzeichnet die Lebensweise eines Muslims? Grundsätzlich versucht der Muslim mit seinen Taten das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, in seine Nähe zu kommen. Und er versucht, alle seine diesseitigen Handlungen immer auch auf das Jenseits abzustimmen. Es ist auch ein etwas sehr Wesentliches. Der Muslim denkt immer, naja, wir müssen auch denken, nicht wahr, an unser Leben im Jenseits, nicht wahr? Da müssen wir uns hier große Mühe geben. Aus dem großen Zusammenhang und vor dem Hintergrund des über die islamische Lehre Gesagten sollen hier nur einige, bei weitem nicht alle, der relativen Beispiele aus der islamischen Lehre, die die islamische Lebensweise des Einzelnen prägen, genannt werden. Aber die folgenden Stichworte mögen ausreichen, um ihre Fantasie im Hinblick auf die Lebensführung der Muslime zu beflügeln. Also, das ist das obligatorische fünfmalige Gebet, das Fastenmonat Ramadan, das Offen, das Opferfest, dann Hygienevorschriften mit ihren Bezügen zu den Elementen Wasser, Luft und Boden. Dann, sehr wichtig, die Mäßigung, sehr, sehr wichtig. Dann natürlich Zinsverbot, in diesem Zusammenhang auch die Zakat. Zakat, eine der Säulen des Islam, eine obligatorische islamische Sozialabgabe und so weiter und so weiter. Und dann natürlich der Muslim darf nicht alles essen. Und es gibt Konsum- sowie Herstellungs- und Vertriebsverbote, wie zum Beispiel für Alkohol, Rauschmittel und so weiter und so weiter und so weiter. Nur um Ihnen ein paar Stichworte hier zu nennen, die veranschaulichen, wie das Leben des Muslim durch die Lehre geprägt wird. Zur Anschaulichung und als konkretes Beispiel für die wirtschaftlichen und ökologischen Konsequenzen der islamischen Lebensweise stelle ich Ihnen im Sinne dieser Veranstaltung ein Beispiel aus der islamkonformen Ernährung vor, um das einmal etwas konkreter zu machen. Nach islamischer Maßgabe dürfen die Muslime nur das verzehren, was ihnen ihre Religion erlaubt. Dieses Erlaubte wird mit dem Terminus technicus halal bezeichnet. Für die Ernährung mit Fleisch, insbesondere Fleisch von warmblütigen Tieren, ist in Stichwort zu sagen, dass die Tiere Mitgeschöpfe sind. Müssen artgerecht gehalten und ernährt werden. Tiertransporte sollen den Bedürfnissen und der Würde des entsprechend vorgenommen werden. Und die Schlachtung, wenn schon ein Tier, also ein Mitgeschöpf, geschlachtet, getötet werden muss, soll auf die humanste Art geschehen. Dazu ist zu sagen, das Tier darf nicht einmal zusehen, wie ein anderes Tier geschlachtet wird. Es muss vorher getränkt, gefüttert und beruhigt werden. Die Fesselung darf nicht vollständig sein, wenigstens ein Bein muss frei bleiben. Der Schlachtraum muss sauber sein und das Tier darf kein Blut sehen von einer Schlachtung zuvor. Es darf nicht mit anderen Tieren zusammengeschlachtet werden. Vor der Schlachtung muss ein Gebet über dem Tier gesprochen werden. Das Messer muss sehr scharf sein und keine Scharten aufweisen. Alles das kennen wir eigentlich auch aus der jüdischen Lehre, die das so präzisiert haben. Und der Schlachter muss ein Muslim mit Befähigungsnachweis sein. Der Schnitt muss sofort die Halsschlagader und die Luftröhre durchtrennen, damit der Tod schnellstens eintritt und das Leiden des Tieres auf ein Minimum beschränkt bleibt. Das ist unsere Absicht, wenn wir ein Tier schlachten. Ohne Ihre Fantasie zu sehr in Anspruch zu nehmen, bitte ich Sie doch, sich die Konsequenzen daraus auszumalen. Eine industrielle Schlachtung wird unter diesen Umständen nicht möglich sein. Die Schlachtung bleibt eine rituelle und handwerkliche Tätigkeit, die eine Person in Verantwortung für das Tier und dessen Würde und vor Gott erfüllen soll. Die wirtschaftlichen Konsequenzen daraus, wegen des großen Aufwands, ein weitaus höherer Endverbraucherpreis als der, der nach konventioneller industrieller Schlachtung zu erwarten ist. Also das heißt, Halalfleisch wäre teurer, schon wegen der intensiven Aufzucht, und der Verbrauch wird auch dadurch bewusster auf das Recht der Tiere und die Würde gelenkt, und der Fleischverbrauch wird geringer. Wir meinen dadurch die Würde des Tiers als Mitgeschöpf, der Würde des Tiers als Mitgeschöpf Rechnung zu tragen und der Ausbeutung der Tiere für den verschwenderischen Konsum Grenzen zu setzen. Die Muslime sehen darin eine Alternative zur industriellen Tierverwertung. Wenn wir nun schon dabei sind, könnte man schon etwas kurz über die makroökonomischen Effekte sagen. Nach der Analyse der Elemente einer möglichen islamischen Wirtschaftsordnung muss man zu dem Schluss kommen, dass die islamische Wirtschaft während ihres Schutzes des rechtmäßig erworbenen Eigentums und im Rahmen einer sittlich bestimmten freien Preisbildung am Markt eine sozial- und umweltverpflichtete Marktwirtschaft ohne den geldkapitalistischen Sektor und seinen Anspruch auf die Bewahrung der Schöpfung ist. Islamische Wirtschaft ist als eine gemeinschaftsbildende Beteiligungswirtschaft zu verstehen und würde dann eine politische Kultur hervorbringen, die der des Kommunitarismus vergleichbar wäre. Auch das sind ja Modelle, die man in der ökologischen Diskussion auch angedacht hat. Also historisch gibt es Belege für diese These, und immerhin, dass dieses Zinsverbot, das Riba, das Wucherverbot hat, wie ja Fachleute schlussfolgern, also nicht muslimische Fachleute schlussfolgern, maßgeblich die Entwicklung eines kapitalistischen Systems nach westlichen Mustern in weiten Teilen der islamischen Welt bisher verhindert. Erinnern wir uns auch an die islamischen Bruderschaften, nicht wahr, und so weiter und so weiter, und jetzt die islamischen Banken bzw. islamischen Investitionsgesellschaften und neuerdings auch an den wachsenden Islamic Finance Sektor in unseren Geschäftsbanken. Ist nicht weit hergeholt. Es gibt auch schon christliche Initiativen in dieser Richtung, dass man also Fonds auflegt oder Sparmöglichkeiten vorsieht, die ökologisch geprüft sind und darüber hinaus auch Investitionen in Waffenproduktion und so weiter auch ablehnen. Also treffen wir uns da eigentlich bald? Ich will also nicht auf diese diesen Finanzsektor hier weiter eingehen, aber es ist ganz interessant, nicht wahr, dass man auch über diese Schiene, auf dieser Schiene ökologisch bewusst handeln. Wesentliche Voraussetzung für die makroökonomischen Schlussfolgerungen und unsere Fragestellung ist, und das muss ich immer wieder betonen, die innere religiöse Bindung des Einzelnen, der seine Religion ernst nimmt und so auch lebt. Schließlich steigert, und da muss ich wieder auf den Koslowski zurückkommen, die Ethik, die Koordinationsfähigkeit des Marktes, wenn sie im Inneren des Handelnden zu einer ethischen Vorkoordination, schön immer so gesagt, aber muss man sich auch mal überlegen, ist sehr schön, aber sehr abstrakt gesagt, zu einer ethischen Vorkoordination, zu einer antizipierten Internalisierung der möglichen externen Effekte des einzelnen Handeln, des eigenen Handelns führt. Das ist ja ein Topos, nicht wahr? Die Vermeidung externer Effekte, also schädlicher ökologischer Effekte im Umweltschutz durch das Wirtschaften des Menschen, durch die Produktion und so weiter. Was die Muslime anbetrifft, wir arbeiten daran, unsere Lehre auch für die Neuzeit umzusetzen und vor allen Dingen aber die Möglichkeit zu geben, danach, nach unserer Lehre auch zu leben. Denn das ist der Schlüssel für den Erfolg. Was die Muslime und den Islam anbetrifft, so werden der Islam und die Muslime aber leider in erster Linie und zu Unrecht unter dem Sicherheitsaspekt wahrgenommen. Ihre Stärken durch Religiosität und Spiritualität werden leider ignoriert. Die Lebensweise der Muslime und ihrer Familien werden verleumdet. Dabei muss unserem Staat daran gelegen sein, die spirituellen bzw. ethischen Werte sich entfalten zu lassen, weil nach unserer Verfassung unser Staat ja keine Religion zu haben hat. Er ist aber gerade in unserem technisch-wissenschaftlichen Zeitalter mit seinen unüberschaubaren Möglichkeiten und Gefährdungen auf das spirituelle Wertepotenzial seiner Bürger angewiesen. Was ist nun von den Muslimen zu erwarten? Nämlich das, was ihre Lehre von ihnen verlangt. Also das muss man von ihnen verlangen. Mittlerweile scheinen unter der Masse der Muslime aber auch schon viele Werte verloren zu gehen. Sie sind nicht nur in Deutschland in nicht unerheblichem Ausmaß auch in die Konsumfalle getappt. Es ist nun die Aufgabe der Muslime in der Erziehung, den Koranschulen, in den islamischen Bildungs- und Fortbildungseinrichtungen auf die Ziele und das Verhalten von Muslimen, auch im Hinblick auf unsere enge Problematik der ökologisch angepassten Lebensweise zu lenken. Auch aus diesem Grunde sollte dem Staat an einem ordentlichen und, wie auch die Verfassung ja sagt, zum Glauben führenden islamischen Religionsunterricht gelegen sein. Ein Religionsunterricht, der sachkundig und Überzeugung von in Deutschland ausgebildeten islamischen Religionslehrern erteilt werden sollte. Das allerdings, meine Damen und Herren, ist auch nicht ausreichend. Islamische Privatschulen sollten da gefördert werden. Politik und Staat handeln nicht weise, auf alle Fälle aber kurzsichtig, wenn sie Religiosität ignorieren oder gar aus dem öffentlichen Leben herausdrängen. Katastrophenszenarien und Drohungen zur Motivation im Umweltschutz bringen nur kurzfristige Erfolge. Und auch Gesetze und Institutionen haben nur begrenzte, nachhaltige Wirkungen. Was wird aus dem Umweltschutz, wenn sich die Szenarien als falsch herausstellen und die Wissenschaft und Politik sich als unglaubwürdig erweisen? In der Bewahrung der Schöpfung müssen wir beim Einzelnen ansetzen. Der Staat ist bei der Durchsetzung der gesteckten Ziele, beispielsweise bei der lokalen Agenda 21, immer auf den einzelnen Bürger mit seinen moralischen Motivationen, mit möglichst metaphysischen Bezügen und nachhaltig wirkenden Verhaltensweisen angewiesen. Insbesondere die Religionsgemeinschaften sind bei dieser Aufgabe gefordert. Und ich meine, es ist sogar ein Topos des interreligiösen Dialogs, den ich als den Dialog der Tat bezeichnen will, bei dieser großen Aufgabe Bewahrung der Schöpfung oder, wenn man nur so will, Umweltschutz. Danke, meine Damen und Herren, dass Sie mir zugehört haben. Und